Also und da merke ich schon, da gibt bestimmte Befreiung einfach auch, sagen, man merkt, den Leuten aus den anderen Parteien geht es genauso, die stehen, die haben genauso den Druck und die sind und da sagen, Werkzeuge an die Hand zu geben. Ich glaube, dass man das unterschätzt, wie stark personell das System unter Druck ist.
Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weretz. Das ist ein Podcast von Demokratie 21 und wir initiieren Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Heute mit Peter Grabner über das Handwerk Politik, was Parteiakademien nicht lehren und warum unsere Welt nicht wirklich komplexer geworden ist. Diese Episode wird gefördert von Stadt Wien Kultur. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Ich sitze heute hier mit dem Peter Grabner. Er lehrt und forscht am FH Campus Wien, ist dort Lehrgangsleiter an den Masterstudiengängen für Führung, Politik und Management sowie Digitalisierung, Politik und Kommunikation. Peter, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wie sieht eine gute Vermittlung von politischem Handwerk aus?
Puh, die Frage ist, ob man das überhaupt lernen kann. Ne? Also diese Frage ist am Anfang der Curricularentwicklung gestanden. Und ich habe die nicht alleine beantwortet, sondern mit Menschen, die aus dem System kommen, aus dem politischen System, aus der Verwaltung, aus Menschen, die sich für Demokratie und politische Prozesse interessieren. Und wir haben das Studium in drei Prozessen, auf drei Leitprozesse aufgeteilt. Das erste ist Führung, das ist auch tatsächlich das Wichtigste. Dann das zweite, Hauptwerkzeugkasten, den du bedienen können musst, die Infos, die du haben musst, ist Politik. Das dritte ist Management. Ja, jetzt müsste man sich darüber unterhalten, was der Unterschied zwischen Führung und Management. Ich möchte es zuerst auf einer abstrakten Ebene beantworten, weil ich glaube, das erklärt sozusagen den Ansatz, den wir verfolgen am besten. Ich komme ja aus der Komplexitätsforschung. Ja, und ich bin eigentlich ein Risikomanagement- und Managementsystem-Spezialist von meiner ursprünglichen Ausrichtung her. Ich habe auch die Professur für Risikomanagement, also für Lehre im Risikomanagement bekommen am Campus. Und ich habe parallel sozusagen, ich habe dann eine Zeit lang immer sagen, ein Semester, bin ich im berufsbegleitenden Studien unterrichtet. Und ich habe dann ein Semester, also ein Wochenende, habe ich die Studierenden im Studiengang gehabt für Risikomanagement und Sicherheitsmanagement und das nächste Wochenende, war schon immer politisch interessiert und habe auch an politischen Akademien unterrichtet und habe vor 15 Jahren begonnen, auch Management- und Führungsausbildungen fürs politische System anzubilden und war an unterschiedlichen politischen Akademien auch. Und für mich war der Unterschied dann so eklatant, dass ich auf der einen Seite ein Wochenende die wirtschaftlich Studierenden und auf der anderen Seite und am nächsten Wochenende die politisch Studierenden. Und da ist mir durch die direkte Beobachtung bewusst geworden, wo Probleme sind. Und die Probleme sind, dass in den politischen Akademien zum damaligen Zeitpunkt ich das Gefühl hatte, dass das, was wesentlich ist fürs Management komplexer Systeme, und es gibt nichts Komplexeres als Politik, und wir haben selbst für die Unternehmen, wir haben für Konzerne auch ausgebildet, da haben wir die Studierenden mit Komplexitätsmanagement-Methoden konfrontiert. Das heißt, wie bekriegst du Komplexität in den Griff? Und kurz gefasst, mein Ansatz zumindest, ist durch Selbstorganisation. Hol die richtigen Leute an Bord, ermögliche ihnen, dass sie möglichst selbstständig wirken können und dadurch eine Eigenschaft in dieser Organisation entsteht, die nennt sich Selbstorganisation. Das heißt, dass möglichst viele Menschen mit ganzem Herzblut eingebettet in die richtigen Werte und ausgerichtet an den richtigen Zielen wirken können, weil, und das ist die Grunderkenntnis, du kannst es nicht selber im Griff haben. Ja, und politische Systeme extrem hierarchisch sind nach wie vor. Das ist ein bisschen zeitverzögert, sicher auch aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen. Und die Kernausrichtung war dann, ermöglichen wir Selbstorganisation, ermöglichen wir modernes Management und moderne Führung. Und das ist im Grunde die Hauptausrichtung aus meiner Sicht. Wenn du wirklich Spitzenpolitiker oder Spitzenentscheider in der Verwaltung werden willst und die Anforderungen der heutigen Zeit überleben willst, musst du in der Lage sein, modern zu führen. Das heißt, die Komplexität der heutigen Zeit zu bewältigen. Und das schaffst du nicht, indem du versuchst, permanent alles persönlich im Griff zu haben und permanent kontrollierst, sondern ein modernes Führungsverhalten an den Tag zu legen. Und das ist ganz stark an persönliche Entwicklung gekoppelt, weil das zu schaffen, dass du wirklich Menschen vertraust, sie dir auch vertrauen, du delegieren lernst und das Ganze aber trotzdem in eine Richtung zu entwickeln, vor allem kulturell auch wirkst, nach innen und nach außen, da bedarf es sozusagen Fähigkeiten, die zumindest in meiner Zeit in der Schule oder auf der Universität nicht vermittelt worden sind, weil da bedarf es sagen, einer Investition in die persönliche Entwicklung. Und deswegen haben wir dann auch gesagt, sagen, konsequenterweise an erster Stelle steht Führung. Ja, und Führung passiert, auf Führungskraft passiert nicht sagen, nebenbei, das ist kein Seitenprodukt, wenn Leute sagen, Informationen reingestopft kriegen, sondern persönliche Entwicklung hängt daran, dass Menschen sich persönlich begegnen, dass sie am Beispiel lernen können, dass sie gechallenged werden, dass sie reflektieren können. Und diesen Karlauer, das vor der Erziehung kommt die Beziehung, an das glaube ich zutiefst. Und wir sind in der komfortablen Lage, dass wir relativ kleine Zahlen haben. Also bei uns studieren pro Jahr zwischen 15 und 20 Leute. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, persönlich in eine Beziehung zu gehen, was die Voraussetzung ist für das Entwickeln einer Führungsfähigkeit. Zu deiner Ausgangsfrage, was sind jetzt die Hauptwerkzeuge? Verzeih mir das Ausholen. Aber ich glaube, dass tatsächlich die persönliche Entwicklung der entscheidende Faktor ist.
Also die persönliche Entwicklung, die Selbstorganisation, auch den kulturellen Wandel mit zu beeinflussen.
Für mich sagen, Persönlichkeit ist kein Schicksal und Organisationskultur auch nicht. Das, was die Studierenden bei uns lernen, und das sind ja Leute, die dann sehr viel Verantwortung haben, ist, wie gestaltest du eine Kultur in deiner Organisation so, dass das sinnvoll ist, dass es wirksam ist, zum Wohle der Bürger, zum Wohle deiner Mitarbeiterinnen. Das ist im Grunde das meiner Sicht der essentielle Unterschied auch zu anderen Studiengängen. Politik, wie Politik funktioniert, kannst vermutlich auch in anderen Lehrangeboten lernen. Ja, halt nicht hands-on von Praktikern. FH bedeutet ja University of Applied Sciences, also der Handwerkskoffer, wie funktioniert die Übersetzung von Politik in Verwaltungshandeln, wie entstehen Gesetzesinitiativen, real und formal, sehr Unterschied. Und der dritte, der Werkzeugkoffer an sich, das ist vielleicht am ehesten das, worauf du abziehst, ist natürlich, wie wir vor 10 Jahren begonnen haben, das politische System auch sagen, zu fragen, was braucht es in dem Bereich, weil damals das war erst einmal die Zeit, wo die Leute, Spitzenpolitikerinnen auch Schwierigkeiten gehabt haben, Kabinette so zu besetzen, wie sie sich das vorstellen, weil man es ist halt kontraproduktiv, wenn du dich als Spitzenpolitiker zwischen Kompetenz oder wie lange kenne ich jemanden schon und vertraue jemanden, entscheiden musst. Und mir haben dann wirklich relevante Politikerinnen in der Republik auch gesagt, die strukturelle Koppelung zwischen Politik und Verwaltung, und das sind die politischen Büros, die Kabinette, da braucht es gute Leute. Ja. Weil da passiert die Übersetzung von politischer Willensbildung in die Verwaltung hinein. Und der Werkzeugkoffer, da braucht es halt auch, deswegen ist das Management auch drinnen, da ist halt ganz geschickt, wenn du auch ein Budget analysieren kannst. Da ist vielleicht ganz geschickt, wenn du ein Managementsystem verstehst. Da ist auch nicht hinderlich, wenn du ein prozessuales Denken vermittelt kriegst. Dieser Werkzeugkoffer, der ist in politischen Akademien weniger angeboten worden, und das ist die Lücke, die wir dann geschlossen haben mit dem Studium.
Jetzt unabhängig von den fachlichen Kompetenzen, ist ein Politiker sein auch ein Job voller Gegenangriffe und man ist ja der Öffentlichkeit ausgeliefert. Wie rüstet man sich dafür?
Das ist eine der Hauptherausforderungen. Das fällt im Grunde unter das Thema Persönlichkeitsentwicklung auch. Es ist bei uns Teil des Führungsentwicklungsprozesses. Resilienz ist nicht nur resiliente Demokratie, auch resiliente Persönlichkeit ist ein entscheidender Punkt bei uns in der Ausbildung. In Wahrheit geht es darum, in deiner Mitte zu bleiben, bewusst und achtsam zu sehen, was kommt da auf mich zu, was passiert da jetzt gerade, Dinge nicht zu persönlich zu nehmen, also sozusagen die Rolle auch vom Menschen trennen zu können und so stark zu sein, dass dich das nicht gefährdet. Weil wenn dir sozusagen bewusst ist, wenn du in dieses Feld hineingehst, dass du einfach im Feuer stehst und dass Menschen dich aufgrund deiner Funktion und aufgrund der Interessen oder Perspektiven, die du vertrittst, dich auch angreifen werden, das von dir als Mensch zu trennen, ist eine mega Herausforderung. Das ist nicht einfach. Vor allem, wenn du sehr
früh in der Kann man das überhaupt lernen oder ist es mehr so eine Charaktersache?
Naja, ich glaube auch, dass Charakter kein Schicksal ist. Ja? Also ich glaube, dass wir das Schulsystem und das Universitätssystem jetzt nicht dazu beiträgt, junge Menschen auf das vorzubereiten. Und gesagt, das kannst du dir persönlich aneignen. Das ist ein bisschen eine grundsätzliche Frage, ob man glaubt, dass sich Menschen ändern können. Ich glaube an das, sonst wäre ich im falschen Beruf. Ich erlebe es auch regelmäßig, dass Menschen wachsen. Ich glaube auch nicht, dass Menschen böse sind oder absichtlich jemanden schaden. Ich glaube nur einfach, dass Menschen geholfen werden kann, Dinge konstruktiv, wertschätzend, respektvoll zu gestalten, auch im politischen System. Und das ist auch im Übrigen einer der wesentlichen Antriebsfedern von mir, dass wir haben es von Haus aus, der FH Campus Wien ist politisch unabhängig. Ist sozusagen einen völlig unabhängigen Trägerverein, was nicht heißt, dass nicht Abhängigkeiten in jede Richtung bestehen. Ja, zu den Unterschieden.
Das heißt, in Österreich.
Also wie das halt so ist, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, sagen, da wird nicht permanent durchgegriffen. Ja? Das heißt, wir haben wirklich relativ viel Freiheit. Und das hat uns ermöglicht, ein Studium anzubieten für politisches Management, das ermöglicht, wo wir alle Parteien einladen konnten. Ja? Und ich meine jetzt wirklich alle Parteien. Und das ist sagen, allein das, dass die Leute sich dann im Lehrsaal gemeinsam sitzen und aushalten müssen bei allen persönlichen Ressentiments, die die zum Teil mitbringen. Weil die ja sagen, auch in den Jugend, das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten eine Spur verändert. Früher haben sich ja, die stehen viel schneller auf der Bühne, die stehen viel schneller in der Arena. Da gibt's, da ist auch die Stigmatisierung viel größer. Und ich glaube, dass wir diese Fähigkeit zum demokratischen Konsens nicht verlieren, das ist eines der wesentlichen Aspekte oder Ziele von dem Masterlehrgang, dass wir da einen Beitrag leisten. Weil die Leute, die miteinander dann in der politischen Arena stehen, sich bei uns schon kennenlernen und gemeinsam schwitzen bei Prüfungen.
Du hast eben gerade Überparteilichkeit erwähnt, was in Österreich eher selten ist. Mhm. Jetzt ist es aber in der Politik so, dass man, sagen wir mal, gefühlt eher zu 90% aus einer Partei in die Politik kommt.
Richtig.
Wo siehst du dann Einstiegspunkte, wenn man von eurem Studiengang Absolvent ist, aber ohne Partei jetzt in die Politik möchte?
Da würde ich sagen, von der Ausgangssituation trennen, was meine Idealvorstellung wäre, wenn es sowas gibt. Ja, ich glaube, dass es notwendig ist, jungen, talentierten Menschen, wir brauchen gerade in dieser strukturellen Koppelung, wirklich an den Schnittstellen zwischen Politik und Verwaltung, junge, gut ausgebildete, ohne Scheuklappen verbaute, junge Menschen brauchen. Und ich schließe es nicht aus, dass wenn jemand aus einer Partei kommt, dass der nicht gut sein kann oder der muss nicht mit Scheuklappen ausgerüstet sein. Das können trotzdem sehr gute Menschen sein. Ich sehe halt eine leichte Tendenz, dass wenn du sozusagen deinen Weg durch eine bestimmte Institution gehst und den Logiken und dem Druck, der dort auch herrscht, ausgesetzt bist und sagen, ich würde mir wünschen, dass mehr gute junge Menschen mit schon einem Bachelor, mit einer Berufserfahrung das Studium auch wählen, weil sie sagen, ja, ich möchte politisch wirksam werden, aber ich habe keine Lust, mich sagen, sozial abhängig zu machen und lebenslang zu punzieren. Dafür kenne ich diese Organisationen zu wenig, ich habe keinen Zugang dazu, ich will das nicht. Und ich glaube, dass hier zusätzlich sagen, und das haben wir wirklich schon ein paar Mal erlebt, dass diese jungen Menschen sich mal in Ruhe anschauen können, okay, wie funktioniert das System überhaupt, was haben die anzubieten, was muss man dort können und dann, ohne parteipolitisch gebunden zu sein, das Rüstzeug zu haben, die sind für jedes politische Büro interessant, die sind für Spitzenfunktionen in der Verwaltung interessant, weil sie einfach das Handwerk können, ohne, und das sind auch Leute, die dann sehr nachgefragt sind. Also das ist, geht beides, aber ja. Ich glaube, es ist demokratiepolitisch, wir werden nicht die guten jungen Leute für die Demokratie kriegen, wenn die einzige Möglichkeit eines Aufstiegs das Hochdienen durch die Struktur ist. Das tut niemand mehr. Ja?
Und gerade die Parteistrukturen sind ja selbst noch sehr, sehr veraltet. Also
total.
Da brauchen wir, glaube ich, nicht
drüber reden. Und ich glaube, das ist auch, da muss man jetzt, das ist kein Parteienbashing, aber die Realität,
das ist Realität,
also da sind sie sich auch ziemlich einig alle. Ja. Also das sind sehr, sehr alt eingefahrene Strukturen, die haben auch eine Logik. Sie haben ja auch bis jetzt funktioniert, ja, also aus ihrer Sicht zumindest.
Die Lösungen von gestern sind die Probleme von heute.
Regel 1 der Systemtheorie, jedes System schaut, versucht sich selbst zu reproduzieren, insofern.
Solange es funktioniert.
Ja, solange es, genau. Und das ist jetzt, da versucht Dinge auch andere Dinge anzubieten.
Wenn du jetzt auf deine Studierenden so blickst, kommen denn die meisten mit oder eher ohne Parteihintergrund?
Sie kommen zu 70% aus allen Parteien. Ja? Okay. Also, oder Parteien. Ne? Kommt darauf an, wenn man die Verwaltungsleute. Die Verwaltungsleute kommen ja, sagen die Verwaltungsleute kannst du nicht zuordnen oft. Mhm. Ja? Sagen, obwohl sie sagen, natürlich, es wäre völlig lebensfremd zu glauben, dass da keine Hintergründe gibt. Gerade sagen bei Menschen, die schon die ersten Karriereschritte gemacht haben, also die meisten bei uns schon gemacht haben. Aber so wirklich Leute, die völlig von denen du vorher gesprochen hast, die ganz ohne parteipolitischen Hintergrund kommen, das werden in etwa so 20-30% pro Jahrgang sein. Freue ich mich aber über jeden, der da kommt. Ja.
Was leistet eine Parteiakademie denn nicht? Warum sollte jemand zu euch kommen, anstatt auf eine Parteiakademie?
Ich glaube, dass Parteiakademien das gar nicht leisten können, was wir sozusagen eine sehr gewisse Luxussituation, dass wir von dem didaktischen und vom infrastrukturellen Rahmen und vom zeitlichen Rahmen, wir haben trotzdem einen Master zu bilden, ja? Also zu bitten. Junge Menschen, die wenig Zeit haben, die aufstiegsorientiert sind, die was bewegen wollen, die schauen ja immer, sagen, wie viel zahle ich da jetzt ein, und jetzt natürlich kann ich auf eine Parteiakademie gehen, aber sowohl die Länge als auch die Tiefe der Inhalte, den Raum, den es braucht für Persönlichkeitsentwicklung. Ganz erinnern, sagen wir, ist ganz entscheidend, sagen wir, bieten ja wirklich Kleingruppencoaching an. Wir bieten für unsere Studierenden 3 Semester lang Kleingruppencoaching an, sagen, das ist ja kostenintensiv. Und ich glaube, sagen, eine politische Akademie, das ist ja fast auch immer eine Arena oder eine Bühne, wo es auch darum geht, sagen, Potenziale zu beurteilen, und das, da bist du ja schon mittendrin.
Ellbogengesellschaft.
Das ist jetzt kein Raum, wo du gerne Fehler machst oder Schwächen zugibst. Ja, und sagen, wir bieten ein bisschen geschützten Raum durch die Akademie, geschützten Raum. Also, mir geht es um dich als Mensch, mir ist wurscht, wo du herkommst. Ja, wir investieren noch einmal 2 Jahre sagen, in dich und deine persönliche Entwicklung. Denk auch noch einmal drüber nach. Schau dir an, was heißt das? Was bedeutet das? Und diese Freiheit der Lehre und dieser unvoreingenommene Blick auf diese Menschen, ich glaube, das ist was in einer politischen Akademie mit den Verstrickungen, die diese Institutionen notwendigerweise haben, also völlig andere Aufgabe haben, das können die vermutlich nicht bieten. Das ist, glaube ich, demokratiepolitisch, deswegen ist ja auch sagen, dein Antrieb. Ich glaube, das ist der Beitrag, den wir auch zu demokratischen Prozessen liefern können, dass wir einen zusätzlichen Einstieg bieten für politische Tätigkeit.
Der neueste Studiengang, Digitalisierung, Politik und Kommunikation, der ist erst letztes Jahr, glaube ich, begründet worden. Da würde ich gerne ein Zitat meines letzten Gasts anbringen. Und zwar geht es dir ja speziell um die Brücke zwischen Technologie und dem öffentlichen Sektor. Mhm. Weil wir vorher auf den Werkzeugkoffer, auf das Handwerk gekommen sind. Mhm. Und da möchte ich die Caroline Paulik-Thiel zitieren. Und zwar hat sie gesagt, sie sieht ihre Verantwortung als Expertin für Verwaltungsinnovation darin, Antworten auf Themen zu finden, für die unsere öffentlichen Systeme aktuell nur minimale Antworten haben. Mhm. Stimmst du dem zu? Haben unsere Systeme aktuell nicht wirklich die Antworten, die jungen Menschen als Fragen beschäftigen?
Das kann man so sagen. Also ich würde das unterstreichen, und das gilt nicht nur für die technologischen Herausforderungen. Im Grunde ist ja FPM, also das politische Managementstudium, schlägt die Brücke zwischen modernen Führung und der Bewältigung von Komplexität und den Herausforderungen, die hier sind. Und bei DPK, das ist Digitalisierung, Politik und Kommunikation, wird die Brücke geschlagen zwischen dem Verständnis, weil Menschen in Entscheidungspositionen, die in meinem Alter sind zum Teil, oder 50 plus, selten den technologischen, auch nicht die Zeit und auch gar nicht das Interesse haben, Technologie so zu verstehen und so zu durchdringen, wie es notwendig wäre, ja, weil da gerade Grundfesten und Grundprinzipien und Rahmenbedingungen für das Miteinander gerade festgelegt werden. Und das wäre noch kein Problem, weil der Job des Politikers ist abzuwägen, zu entscheiden, wem kann ich jetzt vertrauen, auf wen verlasse ich mich jetzt, und sagen, Güterabwägung und das ist seine Kernkompetenz, diese Entscheidungskompetenz. Dafür ist er von seinen politischen Büros und von seinen Beraterinnen abhängig. Und da ist bei DPK, deswegen haben wir das auch relativ schnell jetzt aus dem Boden gestampft, das ist, wenn du sagen, im Expertinnenstab dann auch niemanden hast, der wirklich relevantes technologisches Know-how hat und der dir hilft zu beurteilen, was das bedeutet, dann haben wir als Gesellschaft ein Problem, und dann passiert diese Übersetzung, dann werden gesellschaftliche Realitäten von jungen Menschen oder Herausforderungen, die wir in der Realität erleben, dann findet diese Übersetzung nicht mehr statt. Die findet nicht nur aus der Verwaltung nicht statt, sie findet auch aus der Gesellschaft ins politische System nicht mehr statt.
Das ist, glaube ich, oft eher der Punkt, der zuvor schon scheitert.
Ja.
Welche Skills fehlen Politikern heute?
Welche Skills? Das sind ja zum Teil wirklich überraschend gute Leute. Die sind ja zum Teil persönlich extrem gewinnend. Also man kann sie natürlich nicht pauschalieren, das ist dir eh bewusst. Ja. Aber Skills, weißt du, ich glaube, sagen, dass die Komplexität der heutigen Zeit einfach dazu führt, dass du in so vielen Spezialgebieten eine Meinung haben musst. Und ich glaube, der große Unterschied vom politischen Beruf zu einem anderen Beruf ist, dass du unfassbar mutig sein musst, in die Lücke reinzugehen, weil du unfassbar viele Entscheidungen unter Unsicherheit triffst und du einfach keine Chance hast, das oft wirklich zu beurteilen. Und das ist das große Problem an der Geschichte. Weißt du?
Der Mut zur Lücke.
Der Mut zur Lücke.
Wenn wir jetzt mal von der Ausbildung weggehen, nehmen wir mal an, es ist ein abgeschlossener Prozess. Welches Ökosystem braucht es denn abseits davon? Also Stichwort Weiterbildung. Nehmen wir an, ich bin jetzt seit 10 Jahren in der Verwaltung. Wie bleibe ich am Ball? Welches Ökosystem brauchen wir, dass wir auch für diese Menschen, die eben schon ein bisschen fortgeschrittener sind in ihrem Karriereweg, dass wir auch die immer wieder für neue Themen begeistern und dass die nichts verschlafen, sagen wir mal so.
Ich glaube, das sind eher oft sehr begeisterungsfähige Menschen, also erfolgreicher Politiker. Und du musst ja trotzdem grundsätzlich darauf ausgerichtet sein, dass du gern mit Menschen arbeitest und für Menschen arbeitest, weil im Grunde ist ein Politikerinnenjob ein sozialer Beruf, weil am Ende des Tages, wenn es dir da, das versuche ich bei der Aufnahme in Gesprächen auch so ein bisschen zu spüren, ist das jemand, dem es nur um Karriere geht, oder ist das jemand, der einen öffentlichen Dienst erfüllen will, der ein öffentliches Amt erfüllen will? Und ich glaube, dass ein politischer Job bis zum gewissen Grad ein großes Opfer mit sich bringt.
Ja, absolut.
Du gibst Privatsphäre auf, du gibst unfassbar viel Lebensqualität auf.
Und Freizeit.
Freizeit und der Preis, den diese Menschen zahlen, das war auch bei mir der Antrieb, was völlig kontraintuitiv ist jetzt, wenn man dieses Politik-Bashing total weit verbreitet ist und du überall den Applaus kriegst, wenn du auf das System hinhaust, noch dazu, wenn du ein bisschen einen Einblick hast, dann sagst du, ja, und es ist ja auch wahnsinnig schlimm, ja. Nur das Problem ist, wenn wir dort keine wirklich guten Leute haben und wenn die wirklich guten Leute, die in der Lage sind, schnell Zusammenhänge zu erfassen, die wirklich auch persönlich sauber sind, im Sinne, die aus einem Überfluss heraus für andere was tun und nicht aus einem persönlichen Defizit, die nicht nur Spaß an der Machtausübung haben, sondern auch wirklich Spaß am Gestalten für andere, wenn wir es nicht schaffen, dieses System, diesen Menschen, wenn schon nicht, und an der Reputation werden wir nicht so schnell was ändern können, aber wenn wir nicht Auffangsysteme oder Stärkungsbiotope, hast du das glaube ich vorher genannt, anbieten, wo diese Menschen sich auch einmal noch einmal erfinden können und auch gestärkt werden, werden wir als Gesellschaft relativ hurtig in Probleme reinlaufen, weil dann wird es niemanden geben, der das macht. Ja, wenn man in den 70er Jahren, die Generation, die damals am Ruder war, ich glaube, in der Soziologie gibt es den Begriff des Kraftmenschen, Menschen, die in der Zeit wirksam werden wollten oder die große Träume gehabt haben oder große Visionen sind damals noch, die suchen sich ja die größten Hebel und das war früher die Politik. Jetzt sind das Menschen, die in große Konzerne gehen wollen oder Unternehmensberatungen oder in Finanzwirtschaft, und das ist ein Trend, den ich sehr bedenklich finde und der uns, wir brauchen in der Politik, Politik ist die Steuerung der Steuerungssysteme, wenn wir dort nicht richtig gute Leute haben, dann haben wir ein Problem. Und ich sehe mich als jemand, der einen kleinen Beitrag leistet, dass Menschen, die zum Teil auch schon eine Zeit lang Zeit und Lebensqualität geopfert haben, auch noch einmal die Möglichkeit haben, ihr Rüstwerkzeug zu schärfen, noch einmal den Werkzeugkoffer durchzuschauen, was sie da drinnen haben oder nicht drinnen haben. Und auch ein bisschen Wertschätzung entgegengebracht bekommen, weil Politik ist ein negativ besetzter Begriff und das macht was mit den Menschen, die da drinnen sind. Ich muss dich entschuldigen, wenn du politisch tätig bist. Das kann was als für Demokratie nicht zwingend sinnvoll
nicht
sein.
Nicht sehr zuträglich. Ja. Ist es in einem politischen System überhaupt möglich, eine gemäßigtere Fehlerkultur zu haben? Mein Fehler ist es automatisch das Kapital von meinem Gegner.
Ich glaube, mit dem muss man leben. Ja, also das ist ja auch das Besondere an dem System, dass dir alles um die Ohren gekaut wird, wenn du einen Fehler machst. Du musst ja gar keinen Fehler machen, damit dir was um die Ohren gekaut wird. Das ist ja gar nicht notwendig. Ja. Ich glaube, der Ansatz muss ein anderer sein. Es ist eine paradoxe Geschichte. Also auf der einen Seite versuche ich wirklich Profis fürs politische System auszubilden. Auf der anderen Seite finde ich es aber eigentlich nicht gut, wenn es zu viele Menschen gibt, die professionell, die nur in diesem System wirken können. Deswegen war auch der Ansatz von uns, lasst uns insgesamt an dem, an, an, an der, an der Vision arbeiten, dass Menschen, die in diesem politischen System sich bewährt haben oder zeitlang überlebt haben, auch in anderen Bereichen wieder leichter Fuß fassen. Deswegen auch ein wesentlicher Teil, eine Hauptsäule Management, wo sie Budgetanalyse, Managementsysteme aufsetzen, Risikomanagement, Projektprozessmanagement lernen, was sie auf den Akademien nicht lernen, weil da sozusagen dann auch eine andere Verwendbarkeit drinnen ist. Ich glaube, auf der einen Seite braucht es Profis. Diese Profis müssen aber auch in anderen Systemen auffangbar sein, dass diese fehlende Rücktrittskultur, die wir in Österreich zweifelsohne auch haben, ist ja damit, dass wir Leute in den Systemen haben, die keine Möglichkeit haben, wenn sie sich nicht die Netzwerke schon vorher gebaut haben, was ja demokratiepolitisch auch schwierig ist. Es kann nicht sein, dass das völlig dem Zufall überlassen wird, was mit diesen Menschen nachher passiert. Weil, verstehe ich total, wenn du weißt, ich habe nicht die Ausbildung, ich habe außer einer Parteikarriere nichts gemacht. Natürlich schaust du, dass du den Menschen, dass die Menschen wohlgesonnen sind, die dir helfen können, falls...
Ein goldener Fallschirm. Letzte Frage zu diesem Bereich. Was wäre dein idealer Politiker?
Jemand, der, obwohl er wirklich wirksam ist und einen großen Wirkungsbereich hat, trotzdem Mensch bleiben kann. Ein Mensch, bei dem du dich wohlfühlst. Jemand, der in der Lage ist, Sicherheit zu geben, Vertrauen zu erzeugen, Regeln aber auch durchzusetzen, seine Visionen zu verfolgen, sich daran erfreuen kann als Teil des Spiels, dass er halt auch attackiert wird, weil das ist halt auch das Spiel, da nenne ich persönlich zum Wackeln anfangen und sagen, das heißt auch zur demokratischen Debatte einen Beitrag leisten kann, indem er, weil er nicht persönlich beleidigt ist die ganze Zeit. Und am Ende des Tages lebt Demokratie vom Aushalten von Konflikten und aber einem Aufrechterhalten von Gesprächsfähigkeit. Und das klingt jetzt alles so nicht dramatisch und sagen, na, ist ekel. Aber ich glaube, dass genau das der Punkt ist, dass das viele einfach dann nicht mehr schaffen, weil die persönlichen Verletzungen so groß sind und die Existenzängste, die da dranhängen, so brutal sind. Und ich würde mir gute Menschen wünschen, die das mit voller Leidenschaft und Herzen machen, die aber nicht persönlich davon abhängig sind, weder in ihrem Selbstwert noch beruflich. Das ist
schöne Zusammenfassung. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr auf die Metaebene gehen. Die FH Campus Wien ist ja auch in der Forschung recht aktiv. Forschung ist in Österreich aber ein Thema, das sehr an den Universitäten hängt. Warum ist das so?
Ich kann dir sagen, wie ich und meine Kollegen unter den Anspruch auf Wahrheit, das mag bei anderen FHs oder wo ich keinen Einblick habe, anders sein, aber die Lehrenden, also so wie ich jetzt sagen, die hauptberufliche Lehrenden, die lehren primär. Also ich habe de facto fast keine Zeit, sagen, meinen Leidenschaften inhaltlich oder strukturell zu folgen. Und wenn du sagen, das mag sagen auch, ich bin jetzt auch gerade sagen, den FPM, den Politikmanagement Master gibt es jetzt seit 8 Jahren. DPK seit 2 Jahren. Ich bin halt auch sehr im Strukturenbauen gefangen gewesen, weil das meine Form der Kreativität und das Aufbauen. Jetzt kommt noch ein neuer Studiengang wahrscheinlich. Also ich hoffe, dass danach wieder mehr Zeit dafür ist, aber wir sind nicht darauf ausgelegt oder wir bauen gerade Strukturen auf, aber das ist nicht zwingend in die Fachbereiche, das so heißen bei uns die Institute integriert, sondern da versuchen die FHs insgesamt gerade, wir sind da recht erfolgreich, wenn man einen erfolgreichen Vizerektor für Forschung macht, der sehr viel Forschungsgelder an die FH holt, das ist im Entstehen, aber du hast völlig recht, sagen, das ist sicher was, wo die Unis absolut die Nase vorn haben. Ist auch nicht, Applied Science.
Sag mal so, siehst du einen Nachholbedarf von Seiten der FHs?
Absolut. Also ich orte da sehr viel mehr Interesse, als wir stemmen können. Also ich glaube, ich versuche Applied Political Science auch, was als Begriff ja schon ein Widerspruch in sich ist eigentlich. Wir versuchen, sagen, da auch Instrumente und nützliche Forschung oder anwendbare Forschung als Politikwissenschaft, auch hier der Versuch, weg von diesem verschämten Politikbegriff von so einem Politikwissenschaft, ist ich versuche da einen Ansatz zu fahren, dass man, also auch von der Zielgruppe, dass wir in der Zielgruppe auch einfach auch wahrgenommen werden und ernst genommen werden. Das ist ja in der Politikwissenschaft, außer wenn sie aktuelle Wahlen oder Umfragen kommentiert, ist ja nicht zwingend so, dass die Politikwissenschaft da ganz vorne mit dabei ist.
Ja. Wir haben jetzt recht oft die Komplexität angesprochen. Und du hast dazu früher auch sehr viel geforscht. Unsere Welt fühlt sich heute sehr viel komplexer an, aber ist sie das auch nachweislich geworden?
Ja, nachweislich ist die Frage, sagen, ich glaube nicht an die objektive Wahrheit, wir haben da keine Zahlen, Daten, Fakten.
Deine Forschungen, haben Sie das bestätigt?
Nein.
Nicht?
Ja. Also ich glaube, dass die Situation für Organisationen und Menschen, ich glaube, dass früher genauso viel Unsicherheit und Information vorhanden war, wie es jetzt ist. Es ist nur gefühlt anders. Ja, also ich glaube, dass die Situation, aber was ist subjektiv bedeutet, real ist es für die Menschen und insofern ist es objektiv vermutlich schon wieder so,
dass... Dann gib mir halt deine persönliche Einschätzung. Woher kommt dieser Unterschied in der Wahrnehmung? Wir fühlen uns heute sehr viel überforderter.
Weil wir halt auch so viel Zugang und so viele Informationen haben und so viel verarbeiten müssen und so viele Optionen haben und sagen, im Wissenschaftssystem ist es ja nicht anders. Wenn du in der Wissenschaft Karriere machen willst, musst du dich auf unglaublich kleine Fachbereiche und Wissensgebiete spezialisieren. Absolut, ja. Und sagen, wenn du dann ganz ehrlich bist, je tiefer du reingehst in einen Fachbereich, wenn du sagen, da ehrlich hinschaust und irgendwann dir erkennst, ich weiß, dass ich nicht weiß, weil dir bewusst wird, okay, jetzt tauche ich in einen Bereich an und dann wird dir automatisch bewusst, wie viel du nicht weißt.
Das ist der Dunning-Kruger-Effekt.
Und das stresst dich dann unheimlich, weil du das Gefühl hast, sagen, ich werde dem nicht gerecht. Und dieses sagen, dann auch die Schnelligkeit, die in unserer Gesellschaft durch die technologischen Entwicklungen entstanden ist. Diese Ausdifferenzierung und Schnelligkeit führt einfach dazu, und deswegen haben wir haben sagen, der rote Faden bei uns in den beiden Studiengängen ist Kybernetik. Ja, das heißt, dieses Vernetzen, das Verstehen von Kybernetik ist die Lehre der Beherrschung von Komplexität. Und das zu verstehen, das ist im Grunde auch der Job des Politikers, der muss ja unglaublich viele Interessen und Wissensgebiete vernetzen. Und wir haben keine Generalistenausbildung mehr. Ja, weil es natürlich zum Teil sehr viel befriedigender ist, sich in einem kleinen Gebiet der Antwort und der Sicherheit zu erzeugen. Aber so wie es im Leben halt auch ist, es gibt keine Sicherheit. Ne? Und wenn du dann eine Verantwortung für 500 Leute, 1000 Leute, 2000 Leute hast, das erschlägt dich halt einfach auch. Und dann die permanenten Einschüsse von außen durch Medien, das ist unfassbar anspruchsvoll. Und deswegen ist auch der Job des Politikers und im politischen Büros unglaublich anspruchsvoll.
Ich würde dich zum Schluss gern ein bisschen zu deiner Person befragen. Warum verwendest du deine Energie genau dort, wo du sie verwendest? Warum gehst du nicht in die Forschung oder selbst in die Politik?
Für mich ist das, was mir am meisten Spaß macht, Menschen zu begleiten, auch Strukturen zu bauen, wo ich das Gefühl habe, ich habe selber fürs politische System bin ich nicht zwingend so geeignet, weil ich nicht der Diplomatischste auf diesem Planeten bin. Also das ist nicht immer nützlich. Also ich will da gar, das ist jetzt gar kein Kokettieren, aber ich bin tatsächlich jemand, war auch nicht immer so, aber ich glaube, dass Wahrheit und Ehrlichkeit und das auch den Menschen, mit denen man zu tun hat, sagen, das leben zu können, ist für mich eine hohe Lebensqualität. Das war ein Ergebnis meiner persönlichen Entwicklung und da habe ich mir dann irgendwann in den Spiegel schauen müssen und gesagt, das schließt bestimmte Berufsgruppen aus. Und ich wollte was tun, womit ich mich hundertprozentig identifizieren kann und das entwickeln und fördern von Menschen, das Auseinandersetzen, das Vorteil, Menschen zusammenbringen, Menschen zu entwickeln. Mhm. Da habe ich sagen, das war auch nicht geplant, das ist mir eigentlich mehr passiert, am FH-Campus, das genieße ich sehr und sagen, das war ja ein iterativer Prozess, dessen Entwicklung ich jetzt sehr genieße.
Was beschäftigt dich aktuell? Welche Themen hast du am Radar, die noch nicht so am Radar der Öffentlichkeit sind?
Ich glaube, was vielen vielleicht nicht so bewusst ist, wenn wir junge Menschen nicht dazu motivieren, politisch tätig zu sein und wenn wir ihnen auch nicht klar, völlig transparent Einstiegsmöglichkeiten bieten, die auch an bestimmten Kompetenzerwerb geknüpft ist, wenn sagen die zentrale Kompetenz die Anwesenheitskompetenz und der Leidensfähigkeit ist, dann hat das eine negative Selektion zur Folge und ich glaube, dass das vielen nicht bewusst ist und ich glaube auch, dass journalistisch tätigen Menschen zum Teil auch gar nicht bewusst ist, dass das verwundbare Menschen da drinnen sind und dass dieses Spiel sozusagen zum Teil wenig wertschätzend und respektvoll passiert. Und was vielen vielleicht nicht bewusst ist, was ich und mein Team auf der FH halt schon merken, was das für brutale Konsequenzen hat, wie hart dieser Kampf ist, wenn du in die Politik gehst und wie groß dieses Opfer ist. Und dass wir wirklich auch in den Kleingruppen, wo diese Menschen ihre Situation zum Teil das erste Mal in ihrem Leben reflektieren können, warum funktionieren manche Dinge, warum nicht, das ist zum Teil...
Das ist ja fast schon therapeutisch.
Das ist definitiv ein Ansatz, der, ich meine...
Also braucht sie viel mehr?
Coaching jedenfalls, ja, therapeutisch. Naja, ist ja genau der Punkt, dass Menschen, die sagen, so hard-nosed sind, dass sie sich das antun, ja, das sind jetzt nicht die Ersten, die ein therapeutisches oder Coaching-Setting suchen würden.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Also und da merke ich schon, da gibt bestimmte Befreiung, einfach auch sagen, man merkt, den Leuten aus den anderen Parteien geht es genauso, die haben genauso den Druck und die sind und da sagen, Werkzeuge an die Hand zu geben. Ich glaube, dass man das unterschätzt, wie stark personell das System unter Druck ist.
Gut, ich stelle meinen Gästen am Ende immer dieselben drei Fragen. Mhm. Die erste ist, du bist Bundeskanzler für einen Tag und hast den Nationalrat hinter dir und du darfst dir ein Gesetz aussuchen. Welches hättest du denn gerne?
Da bin ich jetzt völlig eigennützig. Ich hätte gerne ein Gesetz, das die Ausbildung und die auch sagen, den Zugang zu Ausbildungsformaten für politisch interessierte Menschen klar regelt, der freien, also da ich vorher gesagt, meine Master sind frei finanziert. Mhm. Ich hätte gern ein Gesetz, das akademische Angebote schafft, dass wir eine größere Auswahl, eine höhere Anzahl an Menschen haben, die wir auf eine politische Tätigkeit vorbereiten, die dann aber auch in Politik und Verwaltung eingesetzt werden können. Das ist, sagen, da schaue ich jetzt nicht in die große weite Welt, sondern schaue in meinen Vorgarten. Ich glaube, dass das gut wäre, wenn mehr junge Menschen wüssten, was wir da tun, dass es die Möglichkeit gibt und wenn es vom Staat finanziert ist und nicht von Institutionen.
Die zweite Frage. Ich habe den Plakat am Stephansdom reserviert. Das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du drauf?
Engagiert euch.
Ja. Kurz und knackig. Hm? Und die letzte Frage. Du kannst mit einem Menschen aus Österreich auf einen Kaffee gehen, tot oder lebendig. Wen suchst du dir aus und warum?
Ich hätte dir vor 3 Wochen hätte ich die Antwort sofort dir sagen können und das wäre der André Heller gewesen. Weil ich Klassiker. Den total entdeckt habe. Ich habe auch einen familiären Hintergrund, sagen, der völlig anders ist. Sagen, gar kein künstlerisch freischaffendes oder freies. Sagen, das war jetzt nicht sagen, das Erste, was mir einfallen wird bei meinem familiären Hintergrund. Habe das deswegen auch nicht schätzen können. Und ich habe jetzt in Interviews diese Freiheit und diese radikale Infragestellen von eigenen Vorstellungen und auch sagen, diesen Mut, familiäre Wurzeln und auch Probleme, die davon rühren, so offen anzusprechen, bewundere ich wahnsinnig. Ja, bewundere den Mut, ich glaube, dass das oft zum Teil gar nicht gesehen wird, wie viel davon sich gibt auch. Und lustigerweise, gestern war der Matthias Strolz bei Willkommen Österreich. Ich habe den Typen gestern, habe den so befreiend und erfrischend gefunden. Und wenn du mich jetzt schnell fragst, würde ich mir eigentlich einen Kaffee mit Matthias Strolz wünschen und sagen, ihm gratulieren zu dem, wie entspannt und happy der wirkt und den Mut, den der hat. Also zwei sehr mutige Menschen. Ich weiß, du wolltest einen haben.
Du, kein Problem.
Aber ja, also die beiden würde ich cool finden, persönlich kennenzulernen.
Ja, Matthias Strolz hat auch so ein schönes Zitat gemacht mit: Politik ist der Ort, an dem wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben wollen.
Ja, wenn das nicht komplex ist, was dann? Ne?
Das stimmt, ja. Peter, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir auch.
Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Bewertungen und Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.